Wir sind am 26. Januar oder wie ihr sagt, Jänner in Berlin. Und es gibt ein Projekt hier zu sehen, was eigentlich nur in einer ganz kleinen Form überhaupt sichtbar ist, nämlich in Form einer Timeline. Das eigentliche Projekt, was dahinter steckt, ist ja sehr viel mehr Arbeit, die nur im virtuellen Raum entfaltet werden kann und in Form von Workshops, die sich an diese Eröffnung heute anschließen. Bevor wir darauf einsteigen, stell dich doch bitte erst mal selbst vor und den Rahmen, in dem das Ganze entstanden ist.
Mein Name ist Felix Stalder. Ich bin von Haus aus sozusagen Sozialwissenschaftler, beschäftige mich schon sehr lange mit der Schnittstelle von Technologie und Kultur und Politik. Und Technopolitics ist ein freies künstlerisches Forschungsprojekt. Künstlerisch meine ich jetzt damit, dass es nicht wissenschaftlich ist im engeren Sinne und dass es darauf aus ist, ein Spannungsfeld von Fragen aufzumachen, eine Konversation in sozusagen zum Laufen zu bringen und nicht Ergebnisse zu präsentieren. Und was wir jetzt gemacht haben, versucht, ein Format zu finden, in dem man sozusagen Mikroereignisse, die jetzt vielleicht eher auf der kulturellen, künstlerischen Ebene angesiedelt sind, mit großen gesellschaftlichen Transformationsprozessen zusammenzubringen. Und wir haben dazu einerseits das Format einer Timeline gewählt, ein relativ einfaches, lineares Format, auf ein Datum hin verortet sind, und andererseits den Begriff der Informationsgesellschaft, das ist, was uns interessiert hat, der auch so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ein bisschen schwammig ist, alle wissen, es hat was mit auch Technologie zu tun, aber ist jetzt nicht ein besonders an eine theoretische Position angelehnter Begriff. Und damit machen wir einen Rahmen auf, in dem verschiedene Positionen sichtbar werden, die eben Einträge in diese Timeline machen. Und dieser Eintrag ist ein Statement, das ist wichtig aus gewissen Gründen. Und das Schöne an diesem Format ist, dass verschiedene Leute aus verschiedenen Gründen Dinge wichtig finden können. Das heißt, wir versuchen dann ein Format zu entwickeln, das jetzt nicht einfach jeder kann irgendwas sagen ist, aber wo auch nicht ist, wir müssen alle einer theoretischen Position angehören. Und das Machen sozusagen dieser Timeline, und das Interessante ist, dass das Lesen dieser Timeline eigentlich unglaublich viele Fragen generiert. Warum ist das drin und etwas anderes nicht drin? Sind Dinge, die am gleichen Jahr passieren, haben die was miteinander zu tun oder ist es nur ein Zufall? Wenn ja, wenn sie haben was miteinander zu tun, was ist denn das? Das sind alles Fragen, die die Timeline generiert, aber sie nicht beantworten kann, weil die Struktur eben nicht solche Fragen adressieren kann. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen diese Fragen, die da generiert werden, wieder überführen in ein Format, in dem sie weiterentwickelt werden können. Deshalb ist es jetzt in dem Sinn hier nicht einfach eine Ausstellung, wo man ein fertiges Ding sieht, sondern wir nennen das einen kuratierten Wissensraum. Das heißt, wir machen ein Framework auf, in dem Fragen generiert werden und wie über Workshops, Vorträge, aber auch gemeinsam Essen und Trinken diese Fragen weiterentwickeln können und dann vielleicht die nächste Version dieser Timeline daraus schreiben können.
Im Gegensatz zu einer Timeline bei Twitter, die ja sozusagen die Momente einer individuellen Lebensgeschichte abbildet, wenn überhaupt, ist es ja hier eine kollektiv entstandene und auch im kollektiven Diskurs definierte Timeline, richtig?
Genau, das ist absolut entscheidend, dass es eben nicht eine Sicht ist, sondern dass viele Sichten, dass quasi ein multipler Blickwinkel entstehen kann. Und ich glaube, wir sind vor der Herausforderung, das, was uns hier interessiert hat, wie schreiben wir eine große Geschichte, die eben nicht im, halt jeder hat seine eigene Sicht, zerfällt, das ist eine postmoderne, neoliberale, alles ist einzigartig, man kann es überhaupt nicht mehr vergleichen miteinander, sondern die eben ein großes Informationsgesellschaft, 116 Jahre, Framework anbietet, aber trotzdem nicht dann die eine Narration ist, sondern eben in dem Framework, wo die Dinge was miteinander zu tun haben, eine Vielzahl von Stimmen zumindest spürbar sind. Wir haben jetzt die einzelnen Autoren nicht ausgewiesen, diese einzelnen Einträge, aber man merkt doch, aha, das ist aus einem anderen Grund da wie jenes. Auch wenn diese Gründe nicht ganz klar sind, die sind nicht ausgewiesen, es ist nicht in jedem ein theoretisches Statement dabei, aber man merkt diese Vielzahl, was jetzt rauskommt, ist, die Timeline hat knapp 500 Einträge und die funktionieren als 500 Einstiege in eine Diskussion über was hat dieses spezifische Ereignis mit der großen Geschichte zu tun. Und das ist genau das, was wir wollten.
Ist das sozusagen die Alternative des steinischen Kulturführers für die digitale Zeit?
Ja, vielleicht, aber eben damit, dass es versucht, multiple Kulturen darin abzubilden. Wir sind da erst am Anfang, wir werden da versuchen weiterzugehen. Wir machen im Juni so eine Ausstellung wie jetzt hier in Berlin, auch in Hongkong, wo wir versuchen, ganz andere natürlich Leute in diese Workshops zu kriegen, die sagen, hey, was ihr hier macht, ist quasi westliche Provinzgeschichte, wir haben ganz andere Dinge. Und dann soll diese Vielstimmigkeit noch ein bisschen stärker werden. Die ist sicher jetzt schon angelegt im Format und teilweise auch in den Einträgen, aber noch nicht ausgebaut. Und da sind wir jetzt dran, das auszubauen und zu sehen, wie viele unterschiedliche Perspektiven kann man in diese zwei Raster, Timeline und Informationsgesellschaft, reinpacken, damit es immer noch eine gewisse Kohärenz hat. Weil das ist notwendig, sonst haben wir ein Wikipedia und daran sind wir nicht interessiert.
Ich möchte ein kleines Ereignis herauspicken aus den ganz vielen, die dort stehen. Und das ist die Uraufführung aus dem Jahr 1958. Das letzte Band oder Krupp's Last Tape von Beckett. Weißt du noch, wie die Diskussion darüber war oder warum gerade dieses Werk ausgesucht wurde?
Das jetzt im Spezifischen haben wir Leute, die jetzt im Rahmen dieser Ausstellung Workshops machen, gebeten, Einträge uns zu schicken, die sie brauchen für die Geschichte, die sie erzählen wollen. Und das ist jetzt einer davon, weil die Überlegung dahinter war, dass das so ein Moment ist, und die Timeline braucht ja Momente, in dem eine Veränderung einer Identitätskonstruktion und auch einer Erinnerungsstruktur über technologische Medien auf einer Alltagsebene verhandelt wird. Und wir gedacht haben, also das war sozusagen der Grund, wieso wir diesen Vorschlag danach eingenommen haben, dass das eben etwas auf den Punkt bringt, das natürlich eine Vorgeschichte hat und natürlich eine Nachfolgegeschichte, also wie exemplarisch etwas verhandelt, das nicht zufällig ist, dass das in den 50er Jahren geschieht, weil da diese Technologien, natürlich besonders Tonband, das ist ja eine Technik, die sozusagen aus dem Zweiten Weltkrieg stammt und dann ins zivile Leben gegangen ist und sozusagen massenwirksam zugänglich wurde, dass das ein früher Moment ist für etwas, was wir heute quasi alle dauernd damit konfrontiert sind, dass wir wahnsinnig viele Dokumente unserer selbst haben und die eigene Geschichte erleben als eine Reflexion über uns an einem anderen Ort oder anderen Zeit. Und das ist am 1950, sozusagen 60 Jahre vor dem Moment von heute, wo das zum ersten Mal oder zumindest in einer sehr präzisen Fassung verhandelt wurde.
Eine Frage, die sich nicht beantworten lässt, aber doch noch vielleicht eine Reflexion erfordert, heißt, was haben wir denn heute anstatt des Tonbands, um noch linear Lebensgeschichte aufzuschreiben?
Ja, du hast das ja erwähnt, sozusagen mit der Twitter-Timeline. Es ist natürlich ein einfaches, aus einem Log-File abgeleitetes Modell, alles einfach linear hintereinander zu setzen. Und von dem haben wir eigentlich ein Übermaß. Aber ich glaube, ein wesentlicher Teil der Erinnerungen, und da haben wir eben Schwierigkeiten, wenn das sozusagen so stark technisch mediatisiert ist, hat natürlich immer auch mit dem Vergessen zu tun. Und mit dem Falscherinnern. Und mit Dingen, die eine spezifische Faktizität haben, die übers, jetzt in Anführungszeichen, falsche Erinnern in eine subjektive Bedeutung zu überführen. Und da, glaube ich, haben wir mit all diesen Aufzeichnungsmedien, die uns jetzt begleiten, haben wir große Probleme mit sozusagen Vergessens- und Verdichtungsleistung, aus dem erst sowas wie auch persönliche Geschichte rauskommt und bis zum Wissen gerade auch kollektive Geschichte, die zu machen, weil wir in einem See oder in einem Meer von Mikrofakten herumschwimmen.
Von den vielen Fragen, die ich jetzt noch hätte, stelle ich überhaupt keine mehr. Aber ich gebe dir die Möglichkeit, auf eine Frage zu antworten, die ich gar nicht gestellt habe, aber die dir wichtig gewesen wäre, wenn ich sie gestellt hätte.
Eine der Kritiken, die an so eine Timeline kommt, ist, dass es ein totalisierendes Anspruch ist. Und das stimmt. Es ist ein Versuch, sozusagen eine große Geschichte zu erzählen. Aber es ist eben ein Versuch, gemeint künstlerischer Forschungsart versucht zu erzählen, indem es eben Fragen aufwirft, indem es auch Inkongruenzen produziert, die jetzt nicht die Diskussion abschließen wollen, sondern versuchen, spezifische Eingänge zu machen. In dieser Spannung bewegt sich das zwischen einerseits einer natürlich flachen, ist ja zweidimensional, Totalität, 116 Jahre in 500 Einträgen, aber auch vielen merkwürdigen Öffnungen in diese Totalität hinein. Und diese Spannung ist, was uns interessiert.